Wie war es nur so weit gekommen? Ich wollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich fühlte mich alleingelassen und einsam, einsam inmitten von Menschen. Wie war ich nur hier gelandet? Die Antwort kannte ich nur zu gut. Ich hatte mir diese Situation selber eingebrockt. Ich hatte selber zugestimmt, ja sogar mitgemacht. Doch nun, als es soweit war, als ich nach kurzer Fahrt in Hünfeld bei meiner Oma angekommen war, gab es für mich nur einen einzigen Gedanken. Wie komme ich so schnell wie möglich wieder von hier weg? Wie komme ich so schnell wie möglich wieder nach Hause? Ich hatte kein Ohr für die liebgemeinten Worte, die an mich gerichtet wurden. Mich interessierte weder der leckere Kuchen, den meine Oma extra für mich gebacken hatte. Mich lockten nicht die Angebote von Schwimmen gehen, Stadtbummel und Ausflügen. Ich war eigentlich einverstanden gewesen mit dieser Urlaubsreise. Sie war lange angekündigt und Wochen vor den Sommerferien geplant worden. Und aus weiter zeitlicher Entfernung hatte ich dem Vorhaben sogar zugestimmt. Doch nun drehten sich meine Gedanken im Kreis. Welche Worte, Argumente oder Ideen könnte ich jetzt vorbringen? Was könnte ich tun oder sagen, um das Ruder noch herumzureißen? Die Stunden zogen sich, in meiner Erinnerung sehr lange. Wahrscheinlich handelte es sich nur um einige Nachmittagsstunden. Grübelnd, weinend, nachdenkend saß ich auf dem Sofa meiner Oma. Und ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Es war mir egal, wie schön es hier war. Es war mir egal, dass ich mich wohl nach ein, zwei Tagen an die Situation gewöhnt haben würde. Alles Reden der Schwester, der Mutter, der Oma, es half nichts. Vergebens. Ich wollte nur eins. Ich wollte nach Hause. Heimweh. Kennt ihr das? Dieses schreckliche Gefühl, das auch mit guten Worten und Versprechen nicht verschwindet. Diese Sehnsucht danach, einfach wieder nach Hause zu kommen. Der Wunsch, dass alles so ist wie immer. Das gewohnte Umfeld, die gewohnten Abläufe, die gewohnten Geräusche und Gerüche. Ob das Volk Israel auch unter Heimweh litt? Ob es ihnen ähnlich ging? Ob da einfach die Sehnsucht war, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen? Was war passiert? 3 Jahre lang saßen die Juden nun schon in Babel, deportiert von König Nebukadnezar, einem grauenhaften Diktator der heidnischen Großmacht zwischen Euphrat und Tigris. Gott hatte die Babylonier als sein Werkzeug benutzt, um die Juden nach Babel zu bringen. Und sie wurden nicht nur aus ihrer Heimat vertrieben, das wäre ja schon schlimm genug gewesen, nein, sie waren auch weit weg von Jerusalem, das heißt weit weg vom Tempel, weit weg von dem Ort, an dem man Gott anbeten und ihm begegnen konnte. Alleingelassen, schutzlos, ohne Hoffnung saßen sie jetzt hier, mutlos und resigniert im Exil. Und das im Grunde aus eigener Schuld. Sie hatten den Bund mit Gott durch Götzendienst und Ungehorsam gebrochen und vor allen Dingen ihre Leiter, die Priester, die Propheten, die Könige, waren korrupt geworden und hielten sich nicht mehr an die Gebote Gottes. Die dadurch entstehende Ungerechtigkeit, die Not der anderen, war ihnen egal geworden. Und wenn ihr in den letzten Wochen die Bibellese gelesen habt, dann habt ihr das mitverfolgen können. Gott hatte Jeremia berufen, um seinem Volk die Konsequenzen ihres Handelns anzudrohen. Gott hatte sie gewarnt. Jeremia selbst war nicht glücklich über seinen Job, im Gegenteil. Der Ungehorsam des Volkes und sein Auftrag machte ihm zu schaffen. Er litt unter seinen Mitbürgern. Jeremia drohte Konsequenzen an, immer wieder, rief zum Umkehren, rief zum Ändern. Er drohte Gottes Gericht an über Israel, aber sie wollten nicht hören. Und nun saßen sie also hier in Babylon. Und wenn sie sich bei einer Sache sicher waren, dann, dass Gott hier nicht sein konnte. Ich bin mir fast sicher, dass Heimweh aufkam. Die Sehnsucht danach, dass alles wieder so ist, wie es vorher war. Und das natürlich so schnell wie möglich. Die Hoffnung, dass dieses von zu Hause weg sein nicht allzu lang andauern sollte. Sie wollten zurück nach Jerusalem. Doch jetzt saßen sie im Exil. Die Angst vor dem Ungewissen, die Resignation, wahrscheinlich schließt sie sich bei vielen ein. In jedem Fall fanden sich die Israeliten in einer katastrophalen Situation. Mehr Krise geht nicht. Und mitten hinein in diese Krise spricht jetzt Gott durch Jeremia die Worte, über die ich heute reden möchte. Und sie stehen in Jeremia 29. Das sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl ergeht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Gott meldet sich durch Jeremia, er sendet einen Brief an die Verschleppten und er wendet sich an sein Volk, das schon denkt, er habe sie vergessen. Und der Grundton dieses Briefes ist ein einziger seelsorgerlicher Rat. Von einem Gott, der sich trotz aller von ihm durchgeführten Konsequenzen nicht von seinem Volk abwendet. Ein Gott, dessen Worte gültig sind, dessen Ankündigungen eintreffen und der über Ungehorsam nicht einfach hinwegsieht. Und der doch immer noch gnädig ist mit seinem Volk. Der nicht nur Gerechtigkeit und Gericht verkünden lässt, sondern eben auch Gnade und Erbarmen. Diesem Gott, dem seine Leute nicht egal sind. Und so kommen wir zu dem ersten Punkt und ich habe ihn überschrieben: Nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. 70 Jahre. 70 Jahre, das darf doch wohl nicht wahr sein, wird der ein oder andere gedacht haben. 70 Jahre, und den meisten Hörern dieses Briefes würde wohl klar sein, dass er diesen Moment nicht erleben würde. 70 Jahre, sie würden also zum größten Teil den Rest ihres Lebens in Babylon verbringen. An eine schnelle Heimkehr ist da wohl nicht zu denken. Alle Fluchtgedanken, alles Heimweh, alle Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr, auf ein schnelles Ende dieses Dramas mussten sie begraben. Und so schreibt Jeremia: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Ich weiß nicht, viele von euch haben ja schon ein Haus gebaut. Ihr wisst, wie lange das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Viele von euch haben vielleicht schon einen Baum gepflanzt. Und ihr habt erlebt, dass in den ersten Jahren vielleicht gar keine Früchte daran wachsen. Zum Ernten braucht man Geduld. Auch eine Familie gründen braucht seine Zeit. Was auch immer Gott mit den Israeliten vorhat, erscheint es nicht eilig zu haben. Ein Haus bauen, einen Garten pflanzen, eine Familie gründen, das mache ich nicht, wenn ich in ein, zwei Wochen schon wieder weg sein will. Gott macht hier deutlich: Richtet euch ein. Da, wo ihr gerade seid, macht Babylon zu eurer Heimat. Es ging jetzt darum, anzunehmen, was nicht mehr zu ändern war. Die Grundaufgabe war es, diese Lebenssituation als eine Berufung Gottes anzunehmen. Zu begreifen, dass selbst hinter dieser dramatischen und katastrophalen Lebensführung eine göttliche Pädagogik stand. Ich weiß nicht, in welcher Situation ihr gerade steckt. Da gibt es Momente, in denen wir gerne alles hinschmeißen würden. Momente, in denen wir uns wie im falschen Film fühlen. Wo wir das Gefühl haben, irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Wo es auf der Arbeit nicht läuft. Wo es in der Familie drunter und drüber geht. Wo wir vielleicht gesundheitliche Probleme haben. Oder wo das Älterwerden das Leben schwerer macht. Gott sagt, richte dich ein. Da, wo du bist du nicht aus Zufall oder aus Versehen. Da, wo du bist du nicht, weil Gott dich kurzfristig aus den Augen verloren hätte. Da, wo du bist du nicht, weil Gott zu beschäftigt wäre, um mitzubekommen, wie es dir gerade geht und was bei dir los ist. Deine Situation ist Gottes Hand nicht entzogen. Da, wo du bist du, weil Gott es genau so haben möchte. Du bist da, weil Gott einen Auftrag für dich hat. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Erst wenn wir unsere Situation, in der wir uns gerade befinden und die wir oft nicht einfach beliebig und schnell ändern können, als eine Berufung Gottes entdecken, dann können wir vielleicht auch einen Sinn in ihr sehen. Und es steckt ja nicht nur ein Auftrag Gottes in seinen Worten, nicht nur ein ihr sollt, ihr müsst. Es steckt auch eine Riesenzusage darin. Ja, mitten im Feindesland, mitten im Exil dürft ihr euch ein Haus bauen. Ihr dürft eine Familie gründen. Ihr dürft euch einbringen. Nicht selbstverständlich. Und so kommen wir zu dem Punkt 2, den ich überschrieben habe mit Verändere, was du ändern kannst. In Vers 7 schreibt Jeremia: Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl ergeht, dann geht es auch euch wohl. Suchet der Stadt Bestes. Andere Übersetzungen sagen: Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie. In einer Stadt, in der sie nicht sein wollten, an einem Ort, den sie sich nicht ausgesucht hatten, mit Menschen, die ihnen sicher nicht nur Gutes wollten, verschleppt und unterdrückt, mit Sehnsucht und Heimweh nach Hause, sollten die Israeliten sich nicht nur auf eine lange Zeit einstellen, nicht nur ausharren, nicht nur abwarten, durchhalten, sondern Gott hatte einen klaren Auftrag für sie. Sie sollten das Beste für ihre Stadt suchen. Gott sagt: Kümmert euch um diese Stadt, kümmert euch um die Menschen, mit denen ihr zusammenlebt. Ja, ihr seid jetzt Bürger von Babel, aber auf Abruf. Das heißt nicht, dass euch das Wohlergehen der Stadt nichts angeht. Denn wenn es ihnen wohl geht, dann färbt das auch auf euch ab. Gott lässt seinem Volk hier etwas sagen, das Paulus so ähnlich 600 Jahre später in einer ähnlichen Situation wiederholt. Den Christen, die unter einem heidnischen Diktator leiden, schreibt er in Römer 13, Vers 1: Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Gottes Auftrag galt nicht nur zu Zeiten Jeremias und er galt auch nicht nur zu Zeiten Paulus. Er gilt auch für uns. Suchet der Stadt Bestes. Suchet das Beste für euer Dorf, das Beste für eure Arbeitsstelle, das Beste für eure Team- und Seniorenkreise, das Beste für die Menschen in eurer Umgebung. Die Liste ist endlos weiterzuführen. Wir Christen sind mit den Menschen unserer Umgebung verwoben. Hier ist Gottes Platzanweisung für uns. Hier haben wir uns zu bewähren, denn Gott hat uns in die Welt gestellt als Beter, als Boten und als Brückenbauer. Und da können wir anfangen, uns zu hinterfragen. Kümmern wir uns um unsere Stadt, um unser Dorf, um die Menschen, die mit uns zusammen wohnen? Wo bringen wir uns ein, um unsere Stadt voranzubringen? Wo wollen wir das Beste für sie? In welchen Vereinen, Hilfsangeboten, Parteien sind wir aktiv? Wenn wir gut singen können, warum dann nicht im Gesangsverein? Wenn wir politisch interessiert sind, warum dann nicht im Stadtparlament? Wenn wir gerne gärtnern, warum kümmern wir uns dann nicht um die Blumenkübel unserer Stadt? Das sind nur einige Beispiele und ich sage sie in erster Linie mir und dann auch euch. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Und er sagt nicht: Kümmert ihr euch mal um euer Haus, kümmert euch um eure Kinder und um euren Garten, macht's euch gemütlich, igelt euch ein, wartet ab, versucht die Zeit so gut wie möglich irgendwie herumzukriegen. Wir sollen relevant sein für die Straße, in der wir leben. Wir sollen einen Unterschied machen für die Menschen, die um uns herum sind. Wir sollen beten für die Menschen, die Politiker, die Lehrer, die Verantwortungsträger. Im Moment wird viel geschimpft über die Politik, über die Entscheidungen, über die Situation. Aber wie oft beten wir für diese Menschen? Beten wir für die Lehrer unserer Kinder? Beten wir für Medienmacher, für die Menschen, die was zu sagen haben? Peter Hane hat einmal geschrieben, Christen fliehen nie aus der Welt, aber immer ins Gebet. Und sie nehmen die Welt dahin mit. Und Jesus hat gesagt, ihr sollt Salz und Licht für die Welt sein. Ihr sollt einen Unterschied machen. Verändere, was du ändern kannst. Was kannst du in deinem Umfeld ändern? Und so kommen wir zu einem dritten. Und das habe ich überschrieben mit Suche den Gott, der in aller Unveränderlichkeit Veränderung schenken kann. Also dann mitten hinein in die Enttäuschung über das Leben im Exil, mitten hinein in die Erkenntnis, dass das noch sehr lange so bleiben kann, mitten hinein in den Frust über Gefangenschaft, über die Situation, die man nicht ändern kann, über das sich arrangieren müssen, spricht Gott diese Worte zu seinem Volk und zu uns. Und die muss man tatsächlich mal auf sich wirken lassen. Ich lese nochmal Jeremia 29 ab Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Wahnsinnige Worte, großartig. Und sie tun gut, wenn man sie liest. Und dann muss man doch ein bisschen genauer hinschauen. Denn hört sich das in den Ohren der Vertriebenen, der im Exil Lebenden, nicht irgendwie aberwitzig an? 70 Jahre weiter in dieser Situation, sie nicht ändern können, und da spricht Gott von Zukunft und Hoffnung? Wenn man ein wenig darüber nachdenkt, dann fragt man sich schon, wie das wohl bei den Menschen damals angekommen ist. Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens über euch. Ob sie sich das vorstellen konnten? Dieser Gott, der sie hatte herführen lassen, der es zugelassen hatte, dass sie verschleppt wurden, der ihren Ungehorsam wahrgenommen hat, der hat Gedanken des Friedens über sie? Gedanken des Friedens und, wie es im Text heißt, des Shalom, das bedeutet viel mehr als die Abwesenheit von Krieg oder von Gefangenschaft oder Exil. Es bedeutet nämlich auch die Abwesenheit von Beunruhigungen, von Störungen, ein allgemeines Wohlergehen, umfassendes Glück. Man kann sagen, ein umfassendes Wohlergehen in allen Bereichen des Lebens, sowohl in dieser Zeit wie auch in Ewigkeit. Das sind die Gedanken, die Gott über die Israeliten denkt. Und das sind die Gedanken, die Gott über dich denkt. Er freut sich nicht an unseren schweren Tagen, an unseren Erkrankungen, an Leid, an Zerbrochenem. Gott hat gute Gedanken über uns und unser Leben. Und weil er eben diese guten Gedanken über uns hat, will er uns zwei Dinge geben. Gesundheit und Glück. Geld und Ansehen. Einfluss und Macht. Nichts von alledem. Zukunft und Hoffnung, verheißt er uns. Die Menschen damals hatten eine etwas andere Vorstellung von der Zukunft. Zukunft war nicht für uns vielleicht so ein leeres, weißes, unbeschriebenes Blatt, das wir je nachdem, wo wir abbiegen oder wo wir hingehen, gestalten können. Sondern Zukunft bestand aus vielen kleinen Bauklötzchen. Manche waren größer, manche kleiner. Und eins fügte sich auf das andere. Und wie es in Zukunft werden würde, das hing davon ab, welche Vorhersagen oder Verheißungen man empfing. Es gab für die Israeliten keine ungefüllte Zeit, sondern zu jeder Zeit gehörte die Verheißung Gottes, was in ihr passieren sollte. Gerhard von Rath, ein bedeutender Alttestamentler, schrieb, Israel hat nicht die Vorstellung der absoluten, einlinig sich erstreckenden Zeit, so wie wir uns sie vielleicht vorstellen. und sie waren außerstande, die Zeit von dem jeweiligen Geschehen zu abstrahieren. Sie konnten sich eine Zeit ohne ein bestimmtes Geschehen überhaupt nicht vorstellen. Sie kannten nur gefüllte Zeit. Und nun spricht Gott über all diese Klötzchen, die auf sie zukamen, über alle gefüllte Zeit seinen Willen. Er ist derjenige, der Zukunft gibt. Nicht erst in weiter Ferne, sondern jetzt schon hier, Klötzchen für Klötzchen. Es bedeutet es geht weiter. Das ist nicht das Ende. Ich will mehr für euch als das, was ihr gerade erlebt. Und es weitet den Blick immer auch über unser irdisches Leben hinaus. Es gibt eine Zukunft, die eben nicht mit dem Tod endet. Es gibt eine Zukunft bei Gott. Und ein zweites, Gott spricht von Hoffnung. Wenn wir nur irgendwann auf eine eintreffende Zukunft warten würden, irgendwann eine Zukunft, die vielleicht am Ende unseres Lebens erst beginnt, dann würden wir wahrscheinlich ein recht trauriges Leben führen. Was hilft uns die Aussicht auf eine Zukunft, wenn Gott nicht auch Hoffnung dazu gibt? Ohne Hoffnung kann uns der Zuspruch der Zukunft auch ängstigen. Wenn wir in einer ausweglosen, in einer unschönen, schwierigen Lage sind und dann nur davon sprechen, dass es irgendwie weitergeht, das kann auch frustrierend sein. Ohne darauf zu hoffen, dass sich Dinge im Hier und im Jetzt ändern können, führt die Aussicht auf Zukunft manchmal sogar in Resignation. Deshalb will Gott uns Hoffnung geben. Denn das Hoffen auf etwas, das macht etwas mit uns. Und zwar nicht erst irgendwann, sondern jetzt und hier. Wenn wir Hoffnung haben, dann können wir unseren Tag anders gestalten. Dann können wir mit unseren Mitmenschen anders umgehen. Dann sind wir ganz anders motiviert, auf Menschen zuzugehen. Hoffnung versetzt uns in die Lage, in scheinbar ausweglosen Situationen nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, sondern in der Erwartung auf etwas Besseres Mut zu schöpfen. Im Brockhaus steht unter dem Begriff Hoffnung: Hoffnung bezeichnet den Grund und die Voraussetzung für Veränderung. Hoffnung bezeichnet den Grund und die Voraussetzung für jede Veränderung. Damit sich etwas ändert, brauchen wir Hoffnung. Hoffnung kann unseren Blickwinkel verändern. Hoffnung lässt uns wegsehen von unserer Situation, lässt uns wegsehen von unseren Problemen zu dem hin, der uns Hoffnung schenken will. Wir müssen unseren Blick verändern, hinsehen zu Jesus. Wie kann das passieren? Es ist natürlich wichtig dafür, dass wir uns dem Reden Gottes und seiner Gegenwart aussetzen. Wenn ihr mit mir redet, will ich hören und erhören. Ich bin nicht unauffindbar, sondern ich lasse mich von euch finden, sagt Gott. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass diese beiden Verse hintereinander stehen. Gott schenkt uns Zukunft und Hoffnung, wenn wir uns ihm aussetzen. Aber diese Zeit müssen wir investieren. Es ist unsere Aufgabe, Gott immer wieder zu suchen. Es ist unsere Aufgabe, uns Zeit zu nehmen für Gebet, für Bibellesen, für Auftanken im Gottesdienst, im Austausch mit anderen. Es ist unsere Aufgabe, in seine Gegenwart zu kommen, damit wir seine Gedanken über uns hören können. Noch hat Gott eine irdische Platzanweisung für uns. Das, was wir nicht ändern können, müssen wir annehmen. Wir dürfen uns einbringen dort, wo Gott uns hingestellt hat, und unsere Stadt und unsere Mitmenschen verändern. Und wir dürfen uns immer wieder Gottes Reden und seinen Gedanken aussetzen, damit er in jeder Situation unseren Blick und unser Herz verändern kann. Und mein Heimweh? Wie ging es damit weiter? Ich hatte einen großen Vorteil in dieser Situation. Es war meine Mutter gewesen, die mich zur Oma gebracht hatte. Und ich wusste, dass ihr Herz leichter zu erweichen war. Und so habe ich es geschafft. Nach langem Drängeln, Betteln, Weinen hat sie mich wieder mit nach Hause genommen. Auf der Rückfahrt war mir klar, das würde Ärger geben. Diesen Ärger hatte ich mir selbst eingebrockt, das war mir auch klar. Ich wollte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn ich wieder zu Hause ankomme. Mir war auch klar, dass Freunde mich fragen würden, warum ich denn jetzt doch wieder zu Hause war, was denn mit dem Urlaub bei meiner Oma passiert wäre. Man würde mich vielleicht als Heulsuse hinstellen oder als Weichei, wie auch immer. Die komplette Rückfahrt, in der ich ja schon ein bisschen zerknirscht war über meine Lage und in der mir auch etwas mulmig war über das, was mich erwartete, trotz alledem überwog die Freude, weil ich wusste, ich hatte es geschafft. Wäre das nicht schön, wenn unser Lebensweg mit so einer Fahrt vergleichbar wäre? Wenn wir manchmal durch unangenehme, durch schwierige, durch unverständliche oder vielleicht sogar unerträgliche Situationen, durch die wir hindurch müssen, in unserem Leben gehen könnten, wenn es unser größter Wunsch wäre, einfach nur nach Hause zu kommen, und ich will das mal übertragen, wenn es unser größter Wunsch wäre, nahe bei Gott zu sein, hier und auch nach unserem irdischen Leben, ich glaube, dann könnte uns Freude erfüllen. Unser Herz könnte fröhlich werden, auch mitten im Exil. Amen.